Hallo und herzlich willkommen zum Sabbatschul-Podcast. Diese Woche wollen wir uns direkt mit der Hoffnung auseinandersetzen. Ganz besonders nehmen wir hier die Hoffnung aus dem Alten Testament unter die Lupe. Wir wünschen uns, dass dieser Podcast Sie bereichert und vielleicht sogar zu neuen Gedanken anregen kann.
Herzlich willkommen zu einem weiteren Teil Bibelgespräch hier aus Bogenhofen. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer und auch Zuhörer. Hier in meiner Runde möchte ich kurz vorstellen, ich habe hier die Kathi und den Bojan Godina, den Gerson Taraba und Johannes Kova. Ich selber bin Thomas Eisner. Wir wollen wieder fortsetzen mit einem spannenden Studium. Es geht diesmal um Texte im Alten Testament und um die Hoffnung, die wir dort lesen können. Und bevor wir das machen, wollen wir miteinander beten. Allmächtiger Gott, wir öffnen dein Wort und wollen gerne verstehen, wie du es mit uns meinst. Und wir bitten dich, Herr, dass du uns führst durch deinen Heiligen Geist, dass du zu uns sprichst und dass wir diese Hoffnung, von der wir heute hier lesen, mitnehmen können für unser Leben. Und ich danke dir dafür, Herr. Amen.
Amen.
Ja, ich habe mal nachgeschaut, die meisten Redewendungen, die es gibt, die haben mit dem Sterben zu tun oder gar mit dem Tod. Können wir da kurz ein paar Beispiele nennen? Welche fallen euch da ein, wenn es da um Tod oder Sterben geht?
Das letzte Hemd hat keine Taschen.
Das letzte Hemd hat keine Taschen.
Naja, ich denke, es gibt da schönere und weniger schöne Formulierungen. Also so der Wiener sagt abkratzen, ne? Das klingt eher brutal. Oder man könnte auch sagen entschlafen, das ist so ein Euphemismus fast. Ja? Also es schwankt zwischen diesen Extremen.
Den Löffel abgeben und.
Löffel abgeben, ne?
Genau.
Ja, Bilder dahinter, ja. Früher hat man immer so einen Löffel gehabt und jetzt geht man ihn ab oder weiter. Ja. Ins Gras beißen.
Ins Gras. Die Radieschen von unten sehen.
Genau. In die ewigen Jagdgründe eingehen. Gibt es auch noch diese Formulierung. Über den Jordan gehen. Ich habe mir einiges rausgeschrieben hier. Manchmal sagt man auch einfach nur das Leben lassen oder den Geist aufgeben, ums Leben kommen, umkommen. Aus der Welt scheiden, auch in die Kiste steigen. Manche verwenden das auch. Oder einfach die Augen schließen. Es gibt tatsächlich sehr viele Redewendungen über das Sterben und den Tod. Was macht denn den Tod so schrecklich? Warum haben so viele Menschen Angst vor dem Sterben?
Ja, er ist in gewisser Weise was Endgültiges, zumindest in der Welt, die keine biblische Hoffnung hat, ist der Tod, wenn er jetzt areligiös ist, endgültig. Einen gestorbenen Menschen sehen wir nie wieder. Wir verbringen nie wieder Zeit mit ihm. Es ist einfach endgültig vorbei.
Er ist auch unberechenbar. Das ist etwas, wir wissen zwar ungefähr, sage ich mal, dass er am Ende des Lebens zwischen 70 und 85 vielleicht irgendwann kommt, aber letztendlich weiß man es doch nicht genau, wann das sein wird. Und das verunsichert natürlich auch.
Es ist einfach auch das Gegenteil vom Leben. Wir sind darauf angelegt zu leben, ja. Und das ist was Schreckliches. Also.
Ich denke, bei vielen Menschen schwingt auch eine Unsicherheit mit. Was kommt dann? Tatsächlich, wirklich. Wir als Gläubige, wir haben eine Konzeption, aber selbst dem Gläubigen kann es ja passieren, dass er dann sagt, jetzt liege ich da am Sterbebett, bin ich dann wirklich bei Gott angenommen? Geht alles gut aus sozusagen? Also selbst uns kann ja das passieren, vielmehr dann einem Menschen, der eben keine biblische Hoffnung hat.
Dazu kommt noch, dass es, glaube ich, unterschiedlich ist, aus welcher Perspektive. Bin ich der, der stirbt? Oder bin ich der, der jemanden verliert? Dadurch, dass wir Menschen ja Beziehungswesen sind, reißt da natürlich auch irgendwas aus dem eigenen Ich heraus. Und wenn ich selber sterbe, ja gut, da bin ich halt weg, da kriege ich nichts mehr mit, gerade aus dem biblischen Gesichtspunkt, dann ist mir das in Anführungsstrichen relativ egal. Aber wenn ich liebe Menschen verliere, dann ist das natürlich eine ganz andere Tragweite, die mich im Leben auch betrifft.
Mhm. Danke. Also so ein bisschen die Ungewissheit, die da ist und natürlich auch so diese Endgültigkeit, die man da lesen kann. Wir wollen mal hineinschauen ins Alte Testament und der Frage nachgehen, ob diese Menschen hier eine Hoffnung hatten oder ob sie dachten, mit dem Tod ist alles vorbei. Schauen wir uns mal an, was Hiob sagt. In Kapitel 19, das Buch Hiob, Kapitel 19 und dort Vers 25. Hiob 19, Vers 25 bis 27. Gerson, kannst du uns den Text mal lesen?
Doch ich weiß, mein Erlöser lebt und als der Letzte wird er über dem Staub stehen.
Bis 27.
Bis 27. Und nachdem man meine Haut so zerschunden hat, werde ich doch aus meinem Fleisch Gott schauen. Ja, ich werde ihn für mich schauen, dann sehen ihn meine Augen, aber nicht als Fremden. Meine Nieren verschmachten in meinem Inneren.
Dankeschön. Welche Hoffnung hat Hiob? Was drückt du hier aus?
Gerade in diesem Zusammenhang des Todes ist seine Hoffnung das Leben. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und Jesus, der sich selbst als das Leben vorstellt, ist hier das, wie du es gesagt hast, Bojan, das Gegenteil und darin auch die Hoffnung.
Er steht ja zwischen Tod und Leben irgendwo. Er ist schwer krank. Seine Freunde, die kommen, erkennen ihn kaum, weil er so entstellt offensichtlich ist. Und hier sagt er dann, ich weiß, mein Erlöser lebt. Also da ist der Fixpunkt, auf den ich mich verlassen kann. Und was dann erstaunlich ist für das Alte Testament, ist, dass er sagt, ich werde Gott aus meinem Fleisch heraus schauen. Das heißt, es ist nicht eine Seele, die da entschwebt, die ihn vielleicht nach dem Tod dann sehen kann, diesen Gott, sondern er sagt, ich werde ihn in körperlicher Gestalt irgendwie sehen.
Es ist auch eine Beziehungsebene, die schon da irgendwie deutlich wird. Also es geht darum, dass Hiob sich festmacht oder festhält an Gott. Also an einem Gegenüber. Und das finden wir sehr oft auch schon im Alten Testament. Also ich habe die Texte wirklich alle mal gelesen, die mit dem Tod zusammenhingen und war völlig überrascht davon, wie viele schöne Texte wir im Alten Testament haben. Also vielleicht darf ich einfach nur einen vorlesen aus dem Psalm 49 zum Beispiel. Gott aber, Vers 16, wird meine Seele erlösen von der Gewalt des Scheols, denn er wird mich aufnehmen. Da ist schon dieses, nicht nur, das ist an eine Person gebunden, sondern ist sogar schon zielgerichtet, er wird mich aufnehmen.
Das ist eine ganz klare Hoffnung, die da zu lesen ist, die die Menschen auch gehabt haben. Ja?
Ich habe den Text manchmal auch Menschen gelesen, die sich gefragt haben, so die Identitätsfrage, ja, wird es eine Auferstehung, wird es geben, glauben auch manche anderen Religionen irgendeine Form, aber werde ich dann als Schmetterling, werde ich irgendwie was Nebulöses sein? Werde ich noch meine Identität behalten? Und das ist der Text, der beantwortet. Ich mit meinen Augen. Klar, es ist eine neue Art Körper, die ich haben werde, aber ich werde ihn sehen. Also nicht ein anderer oder so, sondern ich werde das sein. Das ist auch tröstlich.
Ja. Also hier der Hinweis nochmal von Hiob, es sieht sich auch schon in seinem Körper, nicht irgendwie körperlos. Das knüpft an das, was wir letzte Woche schon studiert haben miteinander.
Ja. Ich finde es auch interessant, wenn ich mir die Frage stelle, wie denkt denn ein Israelit damals, wenn er diesen Text liest, ich werde Gott schauen. Wir haben ja gerade diese Diskrepanz, die wir bei Mose finden, der Gott von Angesicht zu Angesicht sieht. Und die Israeliten, die sagen, oh nein, wir wollen Gott lieber nicht sehen, weil wir es sonst nicht ertragen könnten. Gottes Herrlichkeit würde uns verschlingen. Und was muss der Israelit denken, wenn er diesen Text liest? Danach kommt irgendwas, wo ich meinem Schöpfer begegne, wo ich ihn wirklich sehen kann, wo die ganze Gefahr, die in der Sünde einfach liegt, nicht mehr da ist, wo ich keine Angst haben muss, Gott wirklich von Angesicht zu sehen.
Da kommt ja auch dieses Wort Staub vor. Und ich habe das Gefühl, das ist so ein bisschen eine Anknüpfung an den Schöpfungsbericht. Wenn man doch diese alten Traditionen hernimmt, die sagen, dass das Buch Mose, die Bücher Mose und das Hiob-Buch von Mose geschrieben sind, dann hätten wir eine zusätzliche Parallelität. Das heißt, wenn hier Staub steht, dann klingt es, Gott hat aus Staub, aus Erde und zu Staub kehren wir dann wieder zurück. Das ist dieses gleiche Konzept vom Leben und vom Tod, das eben alttestamentlich biblisch ist. Und trotzdem sagt er, in meinem Fleisch werde ich Gott schauen.
Also nicht vom Körper losgelöst, sondern wirklich einen Körper wieder.
Ja, das ist für mich ein wesentlicher Punkt hier in diesem Text.
Ich danke euch. Wann wird denn das jetzt sein? Da haben wir noch Texte, die wir dazu lesen können. Vielleicht Johannes Evangelium Kapitel 1, Vers 18. Könntest du da schauen, Johannes? Kapitel 1, Vers 18. Und dann hätten wir noch 1. Timotheus 6, Vers 16. Jetzt nehmen wir mal Texte aus dem Neuen Testament, die uns so ein bisschen die Perspektive auch geben nach der Frage, was ist denn die Bedingung und wann wird das denn sein? Also Johannes Kapitel 1 und dort Vers 18.
Jesus selbst spricht da: Niemand hat Gott jemals gesehen, der eingeborene Sohn, der in des Vaters Schoß ist, der hat ihn kundgemacht.
Dankeschön. Also niemand hat Gott je gesehen. Und was lesen wir hier in 1. Timotheus 6, Vers 16?
Der allein Unsterblichkeit hat und ein unzugängliches Licht bewohnt, den keiner der Menschen gesehen hat, auch nicht sehen kann, dem sei Ehre und ewige Macht. Amen.
Dankeschön. Also hier, niemand hat Gott je gesehen. Und hier, Gott ist allein unsterblich. Hiob sagt aber, ich glaube, ja, ich werde ihn sehen, ich werde auferstehen. Auch wenn ich sterben werde, werde ich ihn sehen. Ja, wann dann?
Offensichtlich ist es uns Menschen hier im irdischen Körper nicht wirklich möglich, Gott so von Angesicht zu sehen. Mose, Elia, diese Glaubensleute wollten das auch und es ist nicht irgendwie ganz gelungen. Und ich glaube, dass wenn Hiob das so sagt, dann spielt er auf die Zukunft an. Das muss also eine neue Daseinsebene sein. Wir sagen dann, neutestamentlich betrachtet, das muss mit der Wiederkunft passieren können, nicht vorher.
Ich finde aber schon auch interessant, dass hier gesagt wird, Gott bewohnt ein unzugängliches Licht. Ne? Also es ist nicht etwas, was irgendwie uns jetzt abstoßen würde, eine furchtbare Dunkelheit oder in den Gewitterwolken irgendwas Dramatisches, sondern es ist ein Licht. Also das finde ich, das hat was Schönes auch. Wo Gott ist oder ne, wo wir zwar jetzt noch nicht hinkommen können, aber es ist etwas Positives.
Ganz positiv, ja. Danke.
Der Text, den du gelesen hast aus dem Timotheusbrief, der ist deswegen auch interessant, weil dort das Wort unsterblich, Unsterblichkeit vorkommt. Mhm. Und diese Verbindung, so im Landläufigen, die unsterbliche Seele, das ist eine Wortkombination, die in der Bibel nicht existiert. Dort ist es Gott, der Unsterblichkeit hat und sonst niemand. Mhm. Also keine Seele, kein Mensch, absolut nichts und niemand.
Also wir finden nirgendwo in der Bibel diesen Begriff unsterbliche Seele.
Ja.
Okay. Jetzt haben wir ja Psalm 49 schon gehört. Es gibt ja noch mehr Verse in diesem Psalm. Vielleicht schauen wir da noch mal rein. Was steht denn dort im Psalm 49? Vor allem vielleicht dieser Abschnitt von Vers 11. Psalm 49 von Vers 11 bis Vers 20. Könntest du uns das lesen, Bojan?
Ja.
Psalm 49, 11 bis 20.
Denn man sieht, die Weisen sterben, der Tor und der Unvernünftige kommen miteinander um und sie lassen anderen ihr Vermögen. Ihr Gedanke ist, dass ihre Häuser in Ewigkeit stehen, ihre Wohnung von Generation zu Generation. Sie hatten Ländereien nach ihrem Namen benannt. Doch der Mensch, der im Ansehen ist, bleibt nicht. Er gleicht dem Vieh, das umkommt. Dies ist der Weg derer, die unerschütterlich sind. Und ihr Ende, das Ende derer, die Gefallen finden an ihren Worten. Wie Schafe weidet sie der Tod. Sie sinken zum Scheol hinab. Und am Morgen herrschen die Aufrichtigen über sie. Ihre Gestalt zerfällt. Der Scheol ist ihre Wohnung. Gott aber wird mein Leben erlösen von der Gewalt des Scheols, denn er wird mich aufnehmen. Fürchte dich nicht, wenn ein Mann sich bereichert, wenn sich vergrößert die Pracht seines Hauses, denn bei seinem Tod nimmt er das alles nicht mit. Seine Pracht folgt ihm nicht hinab. Wenn er auch in seinem Leben seine Seele segnet und man preist dich, wenn du es dir gut gehen lässt, so kommt sie doch zur Generation seiner Väter, die nie mehr das Licht sehen.
Dankeschön. Worum geht es denn hier in diesem Psalm? Wie würdet ihr es zusammenfassen? Was ist hier das Thema, was hier die Söhne Kohas beschreiben?
Ich glaube, David möchte hier deutlich machen, dass wir auf der einen Seite hier für eine Ewigkeit versuchen zu leben. Wir bauen Häuser, wir versuchen, irgendwelche weisen Worte zu bringen, konstruieren uns Konzepte, die entsprechend da sind, aber nichts können wir selber tun, um dem Tod zu entgehen. Das einzige Mittel oder der einzige, der uns davor bewahren kann, ist Gott, der hier als der Erlöser auch wieder dargestellt wird. Also diese Diskrepanz zwischen, ich kann nichts tun, egal was ich versuche, und Gott ist der Einzige, der es kann und der es auch wird.
Okay.
Das erinnert mich so ein bisschen ans Predigerbuch. Alles ist eitel, so ein bisschen Pessimismus, mit dem Tod ist es aus und das Vermögen ist weg, der Ruhm ist weg, das Gedenken ist weg. Aber hier haben wir diesen Lichtblick im Vers 16. Und der schaut ja dann doch wieder in die Zukunft. Denn er wird mich aufnehmen. Zukunft. Also es gibt noch etwas. Diese Hoffnung kommt dadurch. Manches klingt ein bisschen pessimistisch, aber der Lichtschimmer, der ist da.
Ist ja auch interessant in diesem Psalm, dass schon in Vers 8, was vorausgenommen wird, vorweggenommen wird, niemals kann ein Mann seinen Bruder loskaufen, nicht kann er Gott sein Lösegeld geben, denn zu kostbar ist das Kaufgeld für ihre Seele und er muss davon ablassen auf ewig, dass er fortlebe, immer die Grube nicht sehe. Also hier wird ja gesagt, so und wir können jetzt einen anderen nicht loskaufen. Also da wird schon angedeutet, ja, in Verbindung mit dem Herrn, Gott wird mich erlösen. Ja.
Dann haben wir in Vers 11 jetzt den Weisen und den Narren. Beide werden gegenübergestellt. Was kennzeichnet denn jetzt den Narren und was kennzeichnet denn den Weisen?
Ja, heutiger Sprachgebrauch würde sagen, das hängt mit dem IQ zusammen und so weiter. Das ist aber nicht biblisches Denken wieder. Im biblischen Denken ist der Weise der an Gott glaubt und der Tor, der Narr, das ist der nicht an Gott glaubt. Das hat also was mit meiner religiösen Vorstellung zu tun. Und das spricht hier, glaube ich, auch hier dieser Psalm an.
Genau, ja, das ist auch
ja. Also es kommt uns dumm vor, wenn man glaubt, dass man etwas mitnehmen könnte in den Tod. Also, aber es gibt doch Menschen, die scheinbar so leben, als wenn das ginge. Und das ist ja nicht nur etwas Materielles, sondern es geht ja dabei auch da um die Idee, dass wir irgendwas haben könnten über den Tod hinaus. Egal um was es sich handelt, etwas Spirituelles oder irgendwelche Werte oder sonstige Dinge, die praktisch überleben würden. Ne?
Genau.
Oder auch dieser Gedanke, was ich manchmal höre, ist, dass Menschen sagen, ihnen ist wichtig, dass ihr Name weiterlebt. Ja, also deswegen diesen Namen weitergeben. Früher war es immer der Junge, der den Namen weitergetragen hat und so. Das ist ja auch diese Idee, man könnte irgendetwas schaffen, etwas mitgeben, was bleibt.
Also doch so die Hoffnung, dass irgendwas weiterlebt. Ja, das ist interessant.
Manche Menschen meinen, wenn sie in die Geschichte reinkommen, was Großes tun, dass sie so unsterblich bleiben.
Wenigstens Ruhm und Ehre.
Ne? Ruhm und Ehre. Oder für die nächsten Generationen was anhäufen. Ich meine, so wird es ja auch hier in gewisser Weise beschrieben. Ja. Da schafft sich jemand was an. Er beobachtet, das ist ja in Vers 11, dass sowohl die Weisen sterben, als auch die Narren sterben. Alle kommen miteinander um. Das wird erstmal festgestellt, dass alle sterben. Und doch ist ein Unterschied zwischen den Weisen und den Narren. Weil der Narr hat nur das Diesseits jetzt hier vor Augen. Er häuft sich an. Er denkt, das ist halt, macht das Beste halt aus seinem Leben, sage ich jetzt mal so. Und der Weise sieht aber darüber hinaus. Und dann kommt dann dieser Text, ja, denn, also Vers 18, ja, beim Tod kann man nichts mitnehmen. Aber Vers 16, Gott wird meine Seele aus der Gewalt des Totenreiches erlösen. Hier ist ja ein Begriff aufgetaucht, vielleicht klären wir dir noch kurz, der stand auch drin bei dir, Bojan, in der Bibel, der Sheol. Was ist denn jetzt damit gemeint? Ist das jetzt ein Ort, wo die Toten noch weiterleben oder wie muss man sich das jetzt vorstellen? Was ist da so von der Bibel her das richtige Verständnis?
Das ist eigentlich so der Überbegriff für das Totenreich. Aber ohne, dass jetzt Leute herummarschieren, sondern alles, was zum Tod gehört, das ist der Sheol, das Totenreich. Egal, ob ich jetzt im Grab liege oder viele Leute in unterschiedlichen Gräbern liegen, die gehören alle zu diesem Totenreich. Aber die Idee, dass da noch ein Bewusstsein da ist, dass hier noch Handlungen gesetzt werden, dass noch beobachtet wird, was auf der Erde unter den Lebenden passiert, das haben wir letzte Woche uns ja schon angeschaut im Predigertext, das ist verloren. Das Totenreich ist ein Totenreich, da sind die Toten wirklich tot.
Danke. Schauen wir noch ein bisschen weiter in einen anderen Psalm, also das war jetzt hier ein Psalm der Söhne Koras. Schauen wir im Psalm 71, was denn hier geschrieben steht, was wir hier lesen können über diese Hoffnung. Eine Hoffnung nach dem Leben hier, eine Hoffnung auf die Auferstehung. Dort haben wir einen Text, den Vers 20. Kann den jemand mal lesen, Gerson? Darf ich dich bitten, Psalm 71 und dort Vers 20.
Ja, du uns viele und unheilvolle Nöte hast sehen lassen. Du wirst uns wieder beleben und uns aus den Tiefen der Erde wieder heraufführen.
Dankeschön, ja, oder du machst uns wieder lebendig und holst uns wieder heraus aus den Tiefen der Erde. Manche übersetzen das auch, die Lutherbibel hat hier wahrscheinlich nicht den Plural, sondern den Singular. Ich weiß nicht, hat jemand eine Lutherbibel zufällig dabei? Ja, da ist es eher im Singular ausgedrückt. Beides ist offensichtlich möglich, Plural und Singular. Also entweder du machst mich wieder lebendig und holst mich wieder herauf oder eben machst uns wieder lebendig und holst uns wieder heraus. Wenn ihr diesen Text euch jetzt so anschaut, welchen Glauben, welche Hoffnung hat denn hier der Psalmist? Was ist sein Bild von Gott, sein Glaube, seine Vorstellung von Gott?
Also mir fällt da spontan ein, Psalm 23, der Herr ist mein Hirte. Ja? Auch wenn ich wandere im Tal des Todesschattens, ein Tal, ja, hier spricht er von Tiefen, wenn wir Psalm 49 gesehen haben, Scheol, Tod, und in Vers 10 war das Wort Grube. Das ist irgendwo unten, wo wir leben, wo wir verloren sind, im Tal des Todesschattens. Ja? Und da steht ja auch, wir haben es gerade im Psalm 49 gelesen, wie Schafe weidet sie der Tod da unten. Aber er kommt nach unten und wird mein Hirte. Also das ist ein wunderschönes Bild vom Hirtentum, vom jemand, der zu mir runterkommt, wo es gefährlich ist, wo der Tod herrscht, ja, im Totenreich.
Interessant, dass auch in dem Psalm 49 gesagt wird, dass der Scheol ist praktisch die Wohnung, ja. Und jetzt steht hier aber in Psalm 71, sei mir ein Fels zur Wohnung, zu dem ich immer kommen kann. Das heißt, es gibt so einmal das Leben und einmal den Tod. Und in diesem Leben, da habe ich die Möglichkeit, jederzeit zu Gott zu kommen. Und der fängt ja auch so an mit dem ersten Vers, bei dir habe ich mich geborgen und so. Das ist so ein ganz starker Gegensatz dieser Zustände im Leben, bei Gott zu sein, bei ihm zu wohnen und im Tod, im Scheol, das nichts mehr.
Ja. Du hast gefragt, was das Gottesbild hier hinter ist. Ich glaube, hier steckt auch dahinter, das Ziel ist nicht das, womit Vers 20 anfängt, der du uns viele Nöte hast sehen lassen. Das ist nicht das, worum es Gott geht, sondern er möchte uns wieder heraufführen. Er möchte nicht den Tod als Ende sehen, sondern er möchte uns aus dieser Verlorenheit heraufführen. Er möchte uns etwas wieder zurückgeben, das Leben, für das wir eigentlich geschaffen sind. Mhm. Und dieses Gottesbild, Gott ist nicht der uns einfach nur in Nöte und in den Tod schickt, sondern der uns daraus errettet.
Mhm. Ja. Ist auch interessant, wenn wir den Begriff der Tiefe anschauen, Tachom, der Begriff, der kommt das erste Mal in 1. Mose 1, Vers 2 vor, ja, in den Tiefen, der Geist schwebte drüber und dann kommt er vor, sehr prominent in 2. Mose 15, als sie durchs Meer hindurchging und in der Tiefe und dann wird dieses Lied Mose gemacht, wie sie drin waren, eigentlich verloren. Und Ägypten war nachher verloren, aber sie ging durchs Wasser, durch die Tachom, durch die Tiefe durch. Und nachher wird er bei Jona genommen. Als ich in der Tiefe war, komme ich da raus. Und Jesus sagt, so wird der Menschensohn 3 Tage und 3 Nächte. Ja? Also das hochgeladene Begriff, der jetzt aus den Bildern kommt, also aus diesem Ozean, dieser Tiefe mit Wasser diesmal. Nicht nur eine Tiefe im Grab, sondern das Wasser Grab. Letztendlich sagt Paulus, nachher ist die Symbol die Taufe. ja, den Durchgang in der Taufe. Aus dieser Tiefe, sie symbolisiert sogar diesen Auszug aus Ägypten. Und da sagt er, da holst du mich raus. Also da ist so viel Alt- und Neutestamentliches reingeladen in diesen Begriff, dass wir Gänsehaut kriegen müssen, wenn wir die ganzen Texte lesen. Wie furchtbar diese Tiefe ist, aus der uns rausholt.
Und er holt es da raus. Genau, er hat diese Macht, uns herauszuholen und uns auch wieder Leben zu geben.
Ja. Also dieser Vers 20 ist ja ein schöner Vers. Aber trotzdem frage ich mich, was ist da wirklich gemeint? Im ersten Teil vom Kapitel kommen die Feinde vor und die Gottlosen. Und da sagt er dann im Vers 20 Not. Also ist das jetzt eine menschliche Not, die noch gar nichts mit dem Tod zu tun hat? Aber wenn man dann näher zu diesem Vers kommt, da spricht er vom Jungsein und vom Altsein, vom Greisentum. Nein, der nächste Schritt wäre ja das Sterben. Ja? Also spricht dieser Text jetzt wirklich davon, dass ich aus einer Not gerettet werde und dann mich wieder zum richtigen, wahren Leben emporhebe? Oder heißt es, dass ich sterbe und dann eine buchstäbliche Auferstehung bekomme? Ich hätte es persönlich kein Problem, beide Ebenen in dem Vers zu sehen. Aber mich jetzt wird interessieren, wie ihr das seht, um ehrlich zu sein.
Also ich denke auch zuerst bei diesem Begriff, die Tiefen der Erde, da kommt mir sofort Jesus in den Sinn. Und zwar bei der Auferstehung. Das ist für mich so ein starkes Bild, dass ich mir vorstelle, er war wirklich am tiefsten Punkt, den hat bis jetzt von uns noch niemand erlebt, den wirklich absoluten Tod zu sterben, das hat ja noch keiner von uns hinter uns. Er aber ja. Und das ist die tiefste Tiefe, die wir uns sozusagen vorstellen können. Und aus dieser Tiefe ist er wieder herausgeführt. Das ist für mich so ein starkes Bild. Deswegen finde ich, also der zweite Teil ist auf jeden Fall für mich damit verbunden. Aber das heißt ja nicht, dass der erste Teil, der ja auch unser Leben betrifft, dass Gott uns wieder belebt, wenn wir Nöte haben, dass der nicht auch davor gestellt ist. Erstmal die Nöte im Leben, aber dann die Tiefen, auch da ist Gott dann.
Also es steht tatsächlich dort das Wort Dehom, so wie du das gesagt hast. Und ich kann mich erinnern, ich habe das einmal mir auch angeschaut. Tatsächlich sagen viele Kommentatoren zu diesem Text, dass hier Dehom, das ist eher so die Wassermassen und so, das ist aber hier als Synonym fürs Totenreich, für Sheol verwendet wird. Und ich kann dem durchaus was auch abgewinnen. Ich sehe also, wie gesagt, beide Ebenen hier.
Vielleicht ist da wieder ein guter Vergleich Psalm 23. Na, Psalm 23 haben wir uns gewöhnt, wenn die Leute ein Problem haben, eine Depression und sowas, auch wenn ich wandere im Tal des Todesschattens oder jemand verloren haben. Aber letztendlich, wenn wir es ganz genau lesen, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Könnte irgendjemand von uns sagen, uns mangelt nichts? Mir fehlt mein Cousin, mir fehlt meine Mutter, mir fehlt so vieles in dieser Welt. Also absolut ist es wirklich unser Zustand. Und das zeigt sich ja dann in Lukas 1, wo prophezeit wird, dass Johannes als Wegbereiter denen leuchten werden, die im Tal des Todesschattens leben. Und da sehen wir, da sind wir alle drin. Depressionen nicht, weil wir alle sterben müssen. Ja? Nachher, also der Psalm wird eigentlich auch auf unser ganzes Problem angewandt. Aber natürlich habe ich in meinem Leben auch, und deswegen denke ich auch, es ist beides drin, beides. Nur das letztendliche Problem ist natürlich die große Grube, in der wir alle drin sind, wo wir nicht rauskommen können, ohne den Herrn. Ja?
Und wir rufen. Ist das noch größere Problem als irgendeine natürlich, Not, die vielleicht natürlich da ist und dann doch wieder vorüberzieht. Ne?
Wir rufen und der Herr hört uns. Das ist das Interessante. Ja. Okay, schauen wir noch ein kleines bisschen weiter. Wir sind ja gerade in den 70ern, schauen wir noch Psalm 73. Da wäre noch ein Vers, und zwar der Vers 24. Psalm 73 ist ja von Asaf. Vielleicht lesen wir einfach mal Psalm 73, dort Vers 24, worauf schaut denn Asaf, was ist denn seine Hoffnung? Kannst du lesen, Katja?
Nach deinem Rat leitest du mich und nachher nimmst du mich in Herrlichkeit auf.
Danach nimmst du mich in Herrlichkeit auf. Luther würde übersetzen, in Ehren aufnehmen. Hier geht es jetzt um die Herrlichkeit, in Herrlichkeit aufnehmen. Wir haben da die Anmerkung, dass das Wort auch parallel gebraucht wird bei Henoch in 1. Mose 5, 24, der auch aufgenommen wird, von Gott quasi auch angenommen wird. Asaf hat diese Hoffnung, warum drückt er diese Hoffnung jetzt hier an dieser Stelle aus? Was ist denn so seine Beobachtung? Welche Spannung nimmt er denn wahr? Und inwiefern kann dieses dann ein Trost für ihn sein, was wir hier gerade gelesen haben?
Naja, er sagt ja, also es geht ja darum, dass er beobachtet, dass es Menschen gut geht, die es sozusagen nicht verdient haben. Also ja, es fühlt sich nicht so an. Sie sind gottlos. Ne? Und er selbst quält sich aber und leidet an manchen Stellen. Und dann schaut er auf das Ende. Und das ist ja die wahre Intelligenz, finde ich, die Dinge vom Ende her zu betrachten. Das ist ja klug, zu sagen, was ist denn der Schlusspunkt bei dieser Sache, um die ich mich jetzt gedanklich bemühe, ja. Und da sagt er einfach, es zählt nicht das, was hier ist, wirklich tief, sondern das Ende zählt. Und da sagt er, nicht nur du leitest mich hier auf dieser Erde mit deinem Rat, also ich darf mich auch an dich wenden, ich darf mich auf dich verlassen, sondern wirklich, du wirst mich aufnehmen in Herrlichkeit.
Mhm. Ja. In Vers 24 steht ja auch dieses Nachher. Das deutet wieder in die Zukunft. Mhm.
Es geht ja in Vers 21 dann auch los, als mein Herz erbittert war und mich in die Nieren stach. Vers 22, da war ich dumm und verstand nicht wie ein Tier. Also dieses, ich war ein Tor eigentlich, was wir vorhin auch schon besprochen haben. Und dann in Vers 23 die Begründung dafür. Doch ich bin stets bei dir. Ich schaue die ganze Zeit auf das, was wir hier auf der Erde haben, und verliere völlig aus den Augen, dass du jeden Weg mit mir gehst. Und ich mit allem, wie du es gerade angesprochen hast, mit allem an Gott, mich an Gott wenden kann, dass ich immer diese Gegenwart Gottes auch erleben darf. Und das ist, wie er es darstellt, dumm, das zu vergessen. Und darauf besinnt er sich dann zurück und sieht, es geht den Gottlosen doch nicht so gut, wie man das manchmal denkt.
Das heißt, so der Blick in die Zukunft scheint ihm wirklich eine Hoffnung zu geben, auch etwas zu sagen, es ist doch noch ein Sinn da, weil er scheint so den Sinn nicht mehr zu finden, weil da geht es den Gottlosen trotzdem gut im Vergleich zu den Gläubigen. Und oft müssen die Gläubigen sogar noch mehr erleiden. Das ist so das, was ihn da durcheinander bringt, aber sein Blick ist dann in die Zukunft gerichtet und das gibt ihm wieder Hoffnung und Mut. Wir müssen ein bisschen weitergehen in Jesaja 26, da haben wir auch noch Texte, wo hier die Hoffnung ausgedrückt wird auf ein Leben nach dem Tod, sage ich es mal so, und auch auf eine Auferstehung. Jesaja 26, Vers 14 im Vergleich zu Vers 19. Hannes, kannst du uns das lesen? Jesaja 26, Vers 14 und dann Vers 19 und die vergleichen wir mal miteinander.
Vers 14. Tote werden nicht lebendig, Schatten stehen nicht wieder auf. Darum hast du sie heimgesucht und ausgerottet und hast jede Erinnerung an sie verloren gehen lassen. Jetzt Vers 19. Deine Toten werden lebendig, meine Leichen wieder auferstehen. Wacht auf und jubelt, Bewohner des Staubs, denn ein Tau der Lichter ist dein Tau und die Erde wird die Schatten gebären.
Okay, wie machen wir das jetzt? Einmal heißt es, die werden nicht lebendig, dann heißt es, sie werden lebendig. Also was jetzt? Und das so kurz hintereinander. Okay, vielleicht hilft es zu dem ersten Vers 14 noch, Malachi 3, Vers 19 dazu zu nehmen. Malachi 3, Vers 19, kannst du uns das lesen, Gerson? Malachi.
Welches Buch?
Malachi.
Malachi.
Das letzte Buch im Alten Testament, Malachi, Kapitel 3. Und dann dort Vers 19 und dann schauen wir uns das nochmal an.
Malachi 3, Vers 19, denn siehe, der Tag kommt, der wie ein Ofen brennt. Da werden alle Frechen und alle, die gottlos handeln, Strohstoppeln sein. Und der kommende Tag wird sie verbrennen, spricht der Herr der Herrscharen, so dass er ihnen weder Wurzel noch Zweig übrig lässt.
Bleibt nichts übrig? Also was meint dann hier Jesaja, Kapitel 26, 14, wenn es heißt, die Toten werden nicht wieder lebendig, Schatten stehen nicht wieder auf? Auf wen bezieht er das jetzt? Auf alle?
Wenn jetzt die bösen Toten gemeint sind, dann würde das sofort Sinn machen. Die haben nach dem Endgericht, Offenbarung 20 und so weiter, wirklich absolute Ruhe und ewigen Tod. Umgekehrt, die Gläubigen, Vers 19, die werden auch verstehen, die werden auch jubeln. Da wird auch diese positive Seite, die Freude und so weiter, mit zum Ausdruck gebracht. Mhm. Wenn ich das so deute, dann habe ich eigentlich diesen Widerspruch aufgelöst. Mhm. Und trotzdem ist mein Eindruck, wenn ich diese Texte im Alten Testament lese, so deutlich wie das Neue Testament sprechen sie noch nicht von dieser Hoffnung. Mhm. Ich brauche also diese neutestamentliche Brille, schaue damit ins Alte Testament und dann sage ich, ah, da kommt ja dieser Gedanke schon vor. Noch nicht so klar, noch nicht so deutlich, noch nicht so ausführlich. Jesus ist noch nicht auferstanden und so, aber er ist vorhanden. Und das dürfen wir nicht unterschätzen.
Okay. Ja, das ist interessant, ne? Wenn man nur die Überschriften sehen, die sind zwar später gemacht, Kapitel 24, Jesaja, das kommende Weltgericht, Kapitel 25, Loblied der Gerechten nach dem Gericht, dann das Festmahl auf dem Berg Zion, da kommen wir fast in Hebräer und in Offenbarung rein, und Kapitel 26, zwei Lieder, Lob Gottes des Richters und Lob Gottes des Retters, und der beginnt ja, an jenem Tag wird dieses Lied im Land Juda gesungen werden, wir haben eine starke Stadt. Ja, das himmlische Jerusalem, ne, was nachher das Neue Testament aufgreift. Aber hier wird das auch schon angedeutet im Alten Testament. Ne. Wir haben eine starke Stadt. Zur Rettung setzt der Mauern und Bollwerk, also diese Bilder der Stadt, macht die Tore auf, dass eine gerechte Nation einzieht. Das kann ja nicht für ganz Israel gelten, vielleicht an den Festen, aber da wird schon viel mehr. Ja. Und was jetzt gebracht wird, das kann die Stadt nicht leisten in Palästina. Ja. Das muss eine andere Stadt, wie wir immer klarer in der Bibel erfahren. Also da wird das große Szenario gegeben, was uns nachher in Hebräer und in der Offenbarung geliefert wird. Ne?
Aber ich nehme diesen Gedanken kurz nochmal. Also wir finden schon im Alten Testament auch Texte, die von einer Auferstehung sprechen. Nicht davon, dass es nach dem Leben gleich, nach dem Leben hier gleich irgendwie weitergeht, sondern dass es dann irgendwann eine Auferstehung gibt und dann geht das Leben weiter. Einen ganz deutlichen Text finden wir im Buch Daniel, den wollen wir noch miteinander lesen. In Daniel Kapitel 12 und dort in Vers 2 und auch den Vers 13, auch was Daniel selber gegenüber angekündigt wird. Wir sind also in Daniel im letzten Kapitel, Kapitel 12 und dort in Vers 2 und dann auch in Vers 13, der letzte Vers im Buch Daniel, was dann in Daniel gesagt wird. Wer mag lesen? Du nochmal gestern? Ja, danke.
Daniel 12, Vers 2, und viele von denen, die im Land des Staubes schlafen, werden aufwachen, die einen zum ewigen Leben, die anderen zur Schande, zur ewigen Abscheu. Vers 13, du aber geh hin auf das Ende zu, und du wirst ruhen und wirst auferstehen zu deinem Los am Ende der Tage.
Also ganz deutlich ist hier von der Auferstehung die Rede. Ganz deutlich. Gut, wie können wir denn jetzt denen Hoffnung geben, die wegen des Todes eines geliebten Menschen trauern? Wenn wir jetzt diese Texte uns anschauen, dass im Alten Testament auch Hoffnung da ist, wie können wir die Hoffnung weitergeben?
Es gibt einen ganz wunderschönen Text, finde ich, auch aus den Psalmen. Ich weiß jetzt die Nummer leider nicht. Der heißt, kostbar ist Gott, der Tod seiner Frommen.
Genau, ja, Psalm 119, ja. 116.
116. Also das heißt, der Mensch, der stirbt, der geht nicht einfach, ja, das geht nicht an Gott so vorbei, vorüber, sondern er registriert das ganz genau. Ja. Und ich sag mal, seine Kinder, die sich zu ihm bekennen, die nach seinem Willen gefragt haben und so weiter, die sind für ihn ausgesprochen kostbar. Und das ist irgendwie ein sehr schöner Trost.
Das stimmt.
Das wird schwierig für die, die nicht genau wissen, wie ihre Liebenden zu Gott standen. Mhm. Aber da können wir ja leider, oder zum Glück müssen wir auch nicht dazu etwas sagen. Das ist letztendlich Gottes Sache, nicht unsere.
Genau, ja. Psalm 116, Vers 15 ist das, ja. Mhm. Kostbar ist in den Augen des Herrn der Tod seiner Getreuen.
Getreuen, ja, genau. Mhm. Ja.
Also für mich ist der Daniel 12, dieser letzte Vers, vielleicht der deutlichste im Alten Testament, der diese Hoffnung ausdrückt. Ich habe in der Lektion ein bisschen zum Beispiel Hesekiel 37 vermisst. dieses Bild von den Knochen, die dann wieder mit Haut und Muskeln und Sehnen überzogen werden. Es geht dort vielleicht auch um das Wiedererstehen des Volkes Israels, aber es geht um Auferstehung auch, ja? Und es ist wieder eine körperliche Auferstehung. Im Grunde, wenn ich diese Hoffnung haben will, brauche ich den Glauben an das Wort Gottes. Das ist der springende Punkt. Ich brauche natürlich, und das wird ja dann später in den Lektionen noch kommen, diesen Glauben, dass Jesus auferstanden ist. Er ist gestorben, kein Zweifel, das glauben ja alle. Das Denken, das so passiert ist, das glauben wirklich alle. Aber dass er auferstanden ist, da scheiden sich schon die Geister. Also, wenn ich sage, Gott hat Schöpferkraft am Anfang, vor ein paar tausend Jahren, er hat auch diese Schöpferkraft jetzt am Ende der Zeiten, wenn Jesus wiederkommt, um mich aus dem Tod, aus dem Staub wieder lebendig zu machen. Wenn ich sehe, dass Jesus auferstanden ist und wenn ich dann die vielen Texte aus dem Alten und Neuen Testament zusammennehme, dann sage ich, okay, diese Hoffnung ist konkret. Sie jetzt anderen Leuten zu vermitteln, die diesen Glauben an das Wort Gottes noch nicht haben, das ist natürlich eine Herausforderung. Ich habe das einmal versucht, ich kann mich erinnern, ein altes Ehepaar, so 80 schätze ich sie. Also wir sind da vor ihrem Einfamilienhaus gesessen und haben diskutiert. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich zu denen gekommen bin. Und er sagt mir, mit dem Tod ist alles aus. Und sein Gesichtsausdruck hat das wieder gespiegelt, was er gesagt hat. Und ich habe versucht, in meinem Enthusiasmus ihm etwas von der Auferstehung mitzugeben. Aber feststellen müssen, es ist mir nicht wirklich gelungen. Ja. Also ich frage mich tatsächlich, wie kann ich ohne den Glauben an die Bibel diese Hoffnung erwecken? Eigentlich geht das gar nicht wirklich.
Also ich glaube, es ist die Voraussetzung. Und gleichzeitig sehen wir ja auch die Auferstehung. Auf die Auferstehungshoffnung ist verbunden mit einem Ereignis, mit einem Zeitpunkt. Und das ist die Wiederkunft Jesu. Weil welchen Sinn sollte es machen, dass Jesus wiederkommt, um die, die im Glauben entschlafen sind, aufzuerwecken, wenn diejenigen jetzt schon im Himmel sind und dort in einem Paradies leben und es ihnen dort gut geht, wozu soll er dann wiederkommen? Das heißt, irgendwie hängt das doch zusammen und die Bibel spricht an vielen Stellen klar und deutlich davon, oder Jesus selber sagt es auch, er kommt wieder und wird uns zu sich nehmen, damit wir dort sind, wo er ist. Wir müssen abschließen, aber ich habe noch eine Frage auch an die Zuschauer. Ja, was haltet ihr denn davon? Wie kann man denn die Hoffnung weitergeben und was macht euch diese Hoffnung? Das könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Wir wollen jetzt noch abschließen mit einem Gebet. Gerson betet mit uns.
Herr großer Gott, wir loben und preisen dich für diese Hoffnung, die wir haben dürfen. Herr, danke, dass du alles für uns gegeben hast, damit du uns aus diesem Tal der Todesschatten, dass du uns aus diesem Scheol herausholen kannst. Danke, dass dein Ziel für uns ein Ziel des Lebens ist, ein Ziel des Lebens mit dir. Herr, du hast in Hesekiel gesagt, dass du keinen Gefallen daran hast, dass wir sterben, sondern dass wir uns zu dir bekehren sollen, damit wir leben können. Herr, wir bitten dich, dass du in unserem Leben immer wieder sichtbar wirst, Herr, dass du uns zeigst, wie sehr du uns liebst und uns zu dir ziehst und dass wir immer wieder daran denken dürfen, Herr, dass du eine Hoffnung für uns hast, dass du uns zum Leben berufen hast und dass du alles dafür tust, dass wir zu diesem Leben kommen, dass wir uns für dich entscheiden. Und dafür loben und preisen wir dich, dafür bitten wir dich und dafür danken wir dir von ganzem Herzen um deines Namens willen. Amen.
Amen. Amen.